Ihr seht auf der Leinwand das Predigtthema. Was hatte ich genommen? Ich habe ein großes I genommen, ein großes O und wieder ein großes I. Soll nicht Ioi heißen, sondern es geht mir heute in der Predigt um, dass links und rechts Dinge gerade sind, dass dort Dinge abgesteckt sind. Dort ist etwas, was uns begrenzt. Und in der Mitte dieses Korridors ist etwas Rundes. Darum geht es in der Predigt, weil es meiner Meinung nach darum in dem Text geht, den ich heute als Predigttext ausgesucht habe. Einer der wahrscheinlich am häufigsten benutzten Predigttexte. Ein Text, bei dem wir sagen, kennen wir doch. Die meisten von euch werden wahrscheinlich, sobald er auf der Leinwand erscheint, ich habe zudem noch die Luther-Übersetzung gewählt, die ist uns sowieso vertraut, dass wir merken, wenn wir all dies zusammentun, kennen wir schon. Und in diesem kennen wir schon liegt die große Gefahr. Denn dann merken wir, wir machen innerlich einen Haken dran. Weiß ich Bescheid, weiß ich Bescheid. Auf der anderen Seite gibt es ja gute Gründe, warum wir diesen Text so gut kennen. Ich sage gleich, worum es geht. Es geht um die ersten 11 Verse aus Philipper 2. Wir kennen diese Verse deswegen so gut, weil sie häufig benutzt werden, weil sie häufig gepredigt werden, weil sie häufig vielleicht auch in den Hauskreisen vorkommen. Warum kommen sie so häufig vor? Nicht, weil dem Prediger nichts anderes einfällt, sondern weil sie anscheinend etwas sehr Fundamentales in der Christenheit weltweit ansprechend anrühren. Wenn du noch nicht innerlich sie jetzt schon, obwohl du sie noch nicht gesehen hast, vor dir hergesagt hast, dann herzlich willkommen hier bei den ersten Versen. Jetzt kennen wir es doch wieder. Paulus hat das erste Kapitel erfolgreich hinter sich gebracht und nun beginnt er mit etwas, was ich das kleine Einmaleins der Christenheit nenne. Ist nun bei euch Ermahnung oder Ermutigung? Du musst verstehen, im Griechischen ist das das gleiche Wort. Mal wird es so benutzt, mal wird es so benutzt. Genau wie in unseren Situationen. Mal werden wir jenes eher benötigen, mal das andere. Wenn das nun bei euch ist in Christus, wenn Trost der Liebe ist, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr stoppt. Jetzt ist also eine Grundlage gelegt, dass die Freude, die er bei ihnen wahrnimmt, bei den Philippern, er ist ja weit, weit weg, in einem ganz anderen Land, im Gefängnis, dass die sogar bis zu ihm überschwappt, und zwar nicht ein bisschen Freude, sondern jetzt können wir anfangen, an etwas zu polieren, was die Freude vollkommen macht. Hier ist die Grundlage gelegt, hier, da merkt man, überall kommt schon so ein bisschen Freude, sprießt da aus der Erde raus. Und wenn wir das beherzigt haben, dieses Fundament, diese Grundrechenarten des christlichen Glaubens, dieses kleine Einmaleins, wenn wir lesen und schreiben, wirklich gelernt haben, geistlich, dann wenden wir uns doch gerne den höheren Weihen zu. Dann kann gerne das Komplexere kommen. Und wir Christen, vor allem je länger wir mit dem Herrn unterwegs sind, wir sagen, ah ja, Erdgeschoss haben wir drauf. Und dann springen wir sofort ins zweite und dritte Stockwerk, lass uns doch tiefer gehen, lass uns doch über komplexere, über wichtigere, über schwierige Dinge reden. Und dann merkt man manchmal bei der Beschäftigung mit dem Komplexeren, dass wir das total vergessen haben. Und dann wollen wir die hohen Rechenarten bemühen und haben dabei das kleine Einmaleins außer Acht gelassen. Und dann wird es meistens schräg. Das haben wir Christen drauf, weltweit, in jedem Jahrhundert. Kriegen wir immer wieder hin. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir als Christen sagen, okay, wir möchten uns mit diesen Grundrechenarten bitte immer wieder beschäftigen. Es scheint kein Selbstläufer zu sein. Es scheint uns selbst eine Herausforderung für jeden Tag zu sein. Und wenn wir das wirklich beherzigen, dann gucken wir mal, was da passiert. Da stehen jetzt so Sachen. Da geht es von Ermahnung, Ermutigung in Christus die Rede. Das scheint schon mal eine Grundrechenart zu sein. Aha, das bedeutet in Christus. Wir verstehen uns alle, dass wir in Christus sind. Nochmal, wir Christen,
haben eine neue Geburt erlebt. Wir haben uns komplett mit unserem ganzen Leben dem Christus anvertraut. Wir folgen ihm nach. Und Paulus sagt, nennt solche Menschen, seine Gemeinde, auch Menschen, die in Christus sind, die zu ihm gehören, die ein Teil von ihm geworden sind. Und das scheint kein Selbstläufer zu sein in unserem Leben.
Das wissen wir, das ist eine täglich angefochtene Sache. Wenn wir unseren gestrigen Tag mal nehmen, wissen wir, dass dieses tiefe Verständnis dessen, dass ich doch in Christus bin, täglich angefochten wird. Nicht von Bosheiten, von allerlei Alltäglichkeiten, die nun mal einfach auf uns einströmen. Und er sagt, und deswegen gehört zu einer Gemeinde, wo auch schon Freude anfängt zu sprießen, dass wir da auch ein bisschen aufeinander achten. Manchmal Ermutigung, da merkst du einen, hey, der hängt ganz schön durch. Vielleicht braucht er einfach wieder mal ein paar Worte, die ihn motivieren, die ihn wieder aufrichten, die ihn wieder neu inspirieren, mit Geist füllen. Und manch ein anderer, da sieht man mit Sorgen, der braucht oder sie vielleicht einfach auch mal ein ernstes Wort, dass man sagt, eine Ermahnung ist, hey, ich mahne dich echt, pass auf, du verlierst hier dein in Christus sein. Es geht ja um was. Gott ist ja nicht Mensch geworden, weil ihm langweilig war, sondern weil er ein tiefes Herzensanliegen hatte, uns Menschen gegenüber, was die Ewigkeit betrifft. Und er sagt, wenn ich das bei euch wahrnehme, dass ihr eine Gemeinschaft seid, in der in einer guten, in einer besorgten, liebevollen, sorgenvoller Weise, wo ihr einfach so ein bisschen aufeinander schaut, sind wir denn dort beieinander in Christus? Kleines Einmaleins des Glaubens. Ja, wenn das ist, dann können wir an der vollkommenen Freude feiern. Aber bitte nicht vorher. Dann merkt man, okay, hier muss ich auch noch wieder mein Staubtuch rausholen. Wie schaut es denn da aus? Und dann ist da von Trost der Liebe. Ist das bei euch der Fall? Trost der Liebe. Trost der Liebe bedeutet, 1000 Genitive immer beim Paulus, bedeutet, ich tröste aus meinem Quell der Liebe heraus. Aus der Liebe heraus ist mein Trost geboren. Trost ist ja schon manchmal was, was wir uns gar nicht mehr trauen, in den Mund zu nehmen, weil es so wertlos geworden ist. Ja? Unterhalte ich mich mit Elke.
Ich überlege mir jetzt irgendwas, was nicht stimmt. Als Prediger darf man lügen, sagen wir. Und dann sagt mir die Elke, wie schlecht es ihr geht. Und dann sage ich ihr, wird schon wieder gut kommen. Wird schon alles wieder gut. Stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, du, meine Mutter ist gerade gestorben. Ihr seid froh, dass dein Vater nicht auch gestorben ist. Und lass uns gleich sagen, wie billig ist es? Ich habe doch etwas Wahres gesagt, aber Trost bedeutet zuallererst mal, nehme ich diesen Schmerz eigentlich ernst, der da von der anderen Person kommt. Ernst nehmen und aufrichten. Nehme ich das ernst, was da kommt, dieses Leiden? Und gebe ich mir wirklich Mühe, aus einem Herzen der Liebe wieder aufzurichten? Ich möchte dich wieder aufrichten. Das ist die Idee von Trost. Und jetzt man höre und staune, Gemeinde Jesu benötigt Trost. Das bedeutet, in Gemeinde Jesu, das war vor 2000 Jahren so und ist heute auch so, ist auch Schmerz und Leid und Elend zu Hause. Das Schmerz und das Elend und das Leiden dieser Welt macht keinen Umweg um Menschen, die an Jesus festhalten. Und manchmal erfahren wir oder wir ertappen uns selber dabei und sagen, Herr, du kannst doch alles, du hast doch Himmel und Erde erschaffen, sprich nur ein Wort. Und dennoch sagt er, und die Realität des Wortes Gottes ist, ihr werdet gegenseitigen Trost voneinander bedürfen. Trost ist kein, wenn ich trostbedürftig bin, ist das kein Ausdruck meiner Ungeistigkeit, meiner Schwäche, ich habe wieder versagt. Es ist eine Selbstverständlichkeit im Miteinander des Lebens und macht vor Gemeinde Jesu nicht Halt. Und deswegen sagt Paulus, das ist doch super, wenn ich das bei euch wahrnehme, dass das stattfindet. Und Gemeinschaft des Geistes. Das ist so ähnlich wie das Erste. Liebe FEG Speyer, ihr seid eine Gemeinschaft des Geistes. Das bedeutet, der Heilige Geist hat euch zusammengeführt. Die FEG Speyer gibt es nur, weil ihr alle an Jesus glaubt, weil ihr alle euer Verständnis ist, dass wir in Christus sind.
Der Heilige Geist hat diesen Leib Christi, FEG Speyer, zusammengeführt. Sicherlich sind im Lauf der Zeit Freundschaften entstanden und man merkt, dass es Interessenüberschneidungen gibt. Vielleicht sind einige von euch richtige Weinkenner, die sagen, ey, wir treffen uns regelmäßig, gehen zusammen auf eine Weinprobe. Kein Wunder in dieser genialen Gegend hier. Manche andere sagen, ey, wir haben einen Hund, ich habe auch einen Hund. Und auf einmal merkt man, man hat viele verschiedene Interessen. Oh, ich fahre gern Fahrrad, ich fahre auch gern Fahrrad. Und man merkt, man kommt sich auf verschiedenen Ebenen näher. Ist ja wunderbar, bitte weiter pflegen. Aber im Grundsatz, im Kern, rüttelt das nicht daran, dass ihr im Kern eine Gemeinschaft des Geistes seid. Und so versteht ihr euch auch. Und auch beim dritten Glas Riesling sind wir noch eine Gemeinschaft des zuallererst Heiligen Geistes. Der andere darf dann auch noch mit dabei sein. Also, euch fügt zusammen etwas, was euch normalerweise nie zusammengefügt hätte. Wenn ihr nicht eine Gemeinschaft des Geistes wäret, würdet ihr vielleicht auf der Straße einen großen Bogen umeinander machen. Ihr hättet teilweise vielleicht nie was miteinander zu tun. Aber ihr habt etwas zu tun, ihr seid eine Gemeinschaft geworden, weil der Geist Gottes euch zusammengefügt hat. Und herzliche Liebe und Barmherzigkeit möge auch noch vorkommen. Manchmal ist es sehr skurril, es wird ja immer wieder passieren, wenn im Neuen Testament über die Liebe geredet wird, vor allem wenn Paulus an Gemeinden schreibt, dass irgendwie von Herzen oder herzlich oder so, dass das immer mit dabei ist. Komisch, gell? Als müsste man das extra noch erwähnen. Als müsste man doch mal sagen, oh Mensch, christliche Nächstenliebe kommt von Herzen. Ich liebe meine Nächsten von Herzen. Das ist nicht eine Aktion, eine Entscheidung, weil mir die Schrift es vorschreibt. Ja, Liebe wird dich immer wieder an den Punkt bringen, Entscheidungen zu treffen. Definitiv. Aber sie ist anscheinend etwas, was aus meinem Herzen kommt. Ich liebe meinen Nächsten von Herzen ist anscheinend ein Teil vom christlichen Einmaleins. Und das ist das Schwierige, das wissen wir alle. Das können wir alle buchstabieren, gehört mit zu den ersten Sachen, die wir lernen. Und jetzt überlegst du mal. So, deine Brüder und Schwestern. Ich liebe es, Gastprediger zu sein. Ich kenne euch viel zu wenig. So, jetzt gehst du mal durch, deine Brüder und Schwestern, in der FEG, FEG Speyer. Und dann merkst du, doch, ich liebe sie wirklich von Herzen. Und du kommst auf eine hohe Prozentzahl. Vielleicht kommst du wirklich auf 90% oder auf 95%. Und dann sind da die ein oder zwei Gestalten, mit denen ich mich immer schwer tue. Die sind einfach da. Ja, überall. Nicht nur in Speyer. Wie komme ich jetzt damit klar? Und dann merke ich dieses Einmaleins, diese Grundrechenarten, das ist gar nicht so leicht. Und dann sage ich, okay, Herr, jetzt müsste ich, glaube ich, mal mich mit dir drüber unterhalten. Jetzt kommt nämlich die Frage, ob du wirklich in Christus bist, ob das nicht nur ein Glaubensbekenntnis ist, sondern ob hier etwas lebt. Und jetzt merkst du, okay, Herr, jetzt in die Speyer ist super, aber der, Herr, soll ich dir mal erklären? Herr, ich habe mal was vorbereitet, ne? Das sind dann die Seiten, das. Und dann sagt der Herr, okay, pass auf, wir gucken nochmal den Philipperbrief, mein Freund. Herzliche Liebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, aber... Und wenn du wirklich so in Nahkampf gehst mit deinem Herrn, dann wird mein Ja, aber immer kleiner. Und dieses Okay. Weißt du, mein Freund, ich liebe dich nämlich auch von Herzen. Ich zeige dir jetzt meine Hinterseite nicht, wie ich dir gegenüber habe. Aber so ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Verstehst du? Ja. Und wenn ich dir dann gelingt, zu überwinden und dann sagt, okay, Herr, ich lasse mich gerne von dir überführen, dass ich wirklich meinen Bruder, meine Schwester von Herzen segne, Herzen wahrnehme und merke, wie geniale Gottes Ebenbildlichkeit sich doch bei ihm oder bei ihr befindet, dann habe ich so einen genialen geistlichen Sieg errungen. Den Sieg vielleicht keiner.
Ja, da hast du nirgends einen Stempel bekommen oder ein Seminar abgeschlossen oder so. Aber du hast im Nahkampf mit Herrn hast du einen genialen geistlichen Sieg errungen. An diesen Wegpunkten entsteht geistliche Reife. Und das ist eine Geschichte bei den Grundrechenarten, die uns ein Leben lang begleiten wird. Das wird immer so sein. Und man höre und staune, in christlicher Gemeinde scheint Barmherzigkeit zu den Grundrechenarten zu gehören, was Paulus bei den Philippern wahrnimmt. Also wenn ich das bei euch wahrnehme, ist ja super, er kriegt ja mit, das ist da so. Was heißt eigentlich Barmherzigkeit? Barmherzigkeit heißt, ich nehme Fehlerhaftes wahr und jetzt bin ich gefragt, wie ich denn damit umgehe, dass ich dieses Fehlerhafte wahrnehme. Wenn in einer Gemeinschaft alles steril ist, alles keimfrei, alles fehlerlos, alles, keine Barmherzigkeit. Verkümmert dir die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit und auch Trost sind Worte, die dann zur vollen Blüte gelangen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Dann hat die Barmherzigkeit ihre große Stunde. Wenn du merkst, das lässt doch zu wünschen übrig, was ich hier wahrnehme. Das geht doch nicht. Da ein Fehler, dort ein Irrtum, dort eine Sünde. Dann schlägt die große Stunde der Barmherzigkeit. Wenn das nicht ist, brauchst du Barmherzigkeit nicht. Dann sagst du, haben wir nicht nötig, stehen wir drüber. Paulus sagt, das sind Freudengrundlagen. Das sind die Basics, auf denen wirklich Freude passiert. Oft ist der große Auftritt von Barmherzigkeit der, wenn ich an dem, was ich wahrnehme, verzweifle. Kennt ihr das? Ihr verzweifelt an euren Brüdern und Schwestern, was auch immer ihr wahrnehmt, ob Fehler, Irrtum oder Sünde sind, keine Ahnung. Du denkst, wie geht denn das? Das ist doch nicht geistig, das kann doch nicht sein, ich halte das nicht mehr aus. Wie kann denn das noch? Das funktioniert doch nicht. Und man fühlt sich geistlich so richtig und oh, ich ertrage das nicht mehr. Ja. Und wenn du mit deiner Verzweiflung nicht mehr weiterkommst, dann kommt die Barmherzigkeit. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ein Wesen Gottes das ist, dass nach der Verzweiflung die Barmherzigkeit kommt. Probier mal die Bibel so zu lesen. Sintflut. Eigentlich will ich nicht mehr. Aber der längere Atem ist die Gnade und ist die Barmherzigkeit. Bis heute. Regenbogen. Gott und Israel, wie oft verzweifelt? Und der längeren Atem bis ins Neue Testament rein, bis zum Römerbrief rein, die Barmherzigkeit Gottes. Trotzdem, ich halte an dir fest, du mein geliebtes, kleines, verrücktes Israel. Jesus, wie oft war er unterwegs und hat gesagt, oh Herr, wie lange soll ich es noch aushalten bei diesem ungläubigen und verkehrten Geschlecht? Was hat ihn ans Kreuz gebracht? Nicht die Verzweiflung über diesen Menschen, sondern seine Barmherzigkeit. Und dennoch hat meine Barmherzigkeit den längeren Atem. Sie kommt dann so richtig zum Vorschein, wenn ich vor Verzweiflung nicht mehr ein- und ausweise. Nach der Verzweiflung kommt die Barmherzigkeit. Das ist einmal eins. Wow. Wenn du das mal durcherlebt hast, merkst du, wie schön Barmherzigkeit ist. Freu dich drauf, wenn du verzweifelt bist, weil du darüber dich schon vorfreuen kannst, was dann danach kommt. Dann läutet schon die große Glocke der Barmherzigkeit. Also, wenn das alles so ist, liebe FEG Speyer, dann, sagt Paulus, jetzt haben wir die Basics gelegt für vollkommene Freude. Jetzt sieht man die Freude schon überall kommen und jetzt kann sie so richtig loslegen, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig, einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Okay, also nochmal. Er sagt im ersten Vers, also wenn bei euch Gemeinschaft des Geistes ist, dann, ich habe es mal einfach probiert, kurz zusammenzufassen,
Wenn Gemeinschaft des Geistes, dann eines Sinnes, dann gleiche Liebe, dann einmütig, dann einträchtig. Er endet das erste Kapitel, dass er drum ringt, dass er in einem Geist steht, einmütig. Haben wir es irgendwann mal verstanden, Paulus? Wir sind doch nicht auf den Kopf gefallen. Wie oft musst du dich denn noch wiederholen? Schreibt er denn alle diese Worte, damit wir mit der Lupe rangehen und die Nuancen rauskriegen, wo das eine Wort vielleicht nicht komplett deckungsgleich ist mit dem anderen? Ist das ein Anliegen? Bestimmt nicht, das machen Theologen. Aber Paulus sagt, versteht ihr, dass die vollkommene Freude etwas mit Einheit zu tun hat? Einheit. Die Freude ist dann vollkommen, wenn ihr in einer Einheit unterwegs seid. Da scheint ihm etwas sehr wichtig zu sein. So habe ich es probiert. Damit will ich einfach nur sagen, wenn links und rechts die Grenzen markiert sind, wir sind in Christus, wir sind welche, die sich mit ihrem Leben dem Herrn anvertraut haben, die Jesus gehören, wir sind Christen, wir sind Gläubige, sagen wir mal. Wir sind eine Gemeinschaft des Geistes. Wenn klar wird, wer unser Herr ist, wem wir nachfolgen, dann geht es nicht um theologische Nuancen, sondern links und rechts, wir gehören dem Herrn, wir sind Leib Christi, dann ist der Korridor gelegt und in der Mitte, das ist kein Kreis, das große O hat es nicht ermöglicht, aber dann passiert etwas Rundes. In der Mitte ist etwas, was zusammengehört. In der Mitte ist Liebe, in der Mitte ist Einheit. Das ist das höchste Gut. Das höchste Gut, wenn die Rahmenbedingungen für Gemeinde Jesu festgelegt sind, ist das höchste Gut die Einheit. Und das sagt Paulus, dann wirst du sehen, was Freude vollkommen, was das bedeutet. Bei allen Fragen und Dingen, die euch beschäftigen, in den letzten 10 Jahren und in den nächsten 10 Jahren, ich habe gehört, ihr habt, das ist ja wirklich eine richtungsweisende Entscheidung, wenn ihr drum ringt, wen berufen wir als Pastor. Das ist ja kein Pappenstiel, da geht es ja um sehr, sehr viel. Und so gibt es immer Dinge, wo man merkt, die bewegen uns, die treiben uns wirklich um. Und Paulus sagt, bei allen Dingen, egal was es ist, ist eine aus Liebe geborene Einheit die höchste Priorität. Und dem ordne ich all mein Tun und übrigens auch mein Nichtstun unter. Manchmal ist mein Beitrag auch eher ein Nichtstun, auch das gibt es. Hier wird eine Haltung definiert, die muss ich nicht genau erklären. Jeder von uns weiß selber, ob wir mit dieser Haltung ein Teil der FEG sind, nämlich mit dieser Haltung, Einheit hat die höchste Priorität. Das bedeutet auch, dass es andere Dinge gibt, die im Wettstreit dazu liegen. Die nennt Paulus zum Beispiel Eigennutz hier in Vers 3 oder eitle Ehre. Also es gibt anscheinend Dinge, die mir nützlich wären, die ordne ich aber der Einheit unter. Es gibt Dinge, die mich ehren würden. Ja. Ich will unbedingt nach Hause fahren und ich will unbedingt, dass die FEG Speyer sagt, der Werder hat gut gepredigt. Das ist eitle Ehre. Wenn ich deswegen nach Speyer fahre, bitte ladet mich nie wieder ein. Tut nichts um eitler Ehre willen. Es geht alles darum, ist man nachher eine stärkere Einheit des Geistes oder nicht. Nicht was mir dient, sondern was dem anderen dient. Mir dient zum Beispiel, keine Ahnung, habt ihr nach wie vor Kaffee trinken nach dem Gottesdienst? Manchmal, habe ich auch schon erlebt, wenn man dann so mit dem Tässchen Kaffee dasteht, das dient mir. Ich trinke gerne ein Tässchen Kaffee nach dem Gottesdienst. Das ist ja nicht schlecht. Ich muss mich jetzt ja nicht schlecht fühlen, weil ich sage, also, Tässchen Kaffee ist doch schön, aber es geht einfach darum, welche Priorität gebe ich dem? Kann ich solche Kleinigkeiten, die mir dienen, dem unterordnen, was dem anderen dient? Da muss ich gucken, okay, worauf bin ich bereit zu verzichten? Was mich betrifft, bin ich bereit, diesem großen Freudenspender Einheit unterzuordnen? So läuft Gemeindeleben, das aus dem Herzen kommt. Und bitte nicht deswegen, weil ich es in der Schrift gefunden habe und weil ich der Bibel gehorsam sein will, weil ich biblisch leben will. Wenn du so biblisch lebst, lebst du nicht biblisch. Weil die Bibel nicht von dir verlangt, biblisch zu leben, sondern sie verlangt von dir, Einheit aus dem Herzen zu leben. Das ist biblisch. Und dann sagt Paulus, jetzt wird die Freude poliert. Jetzt beginnt sie zu glänzen. Freude vollkommen ist auf einmal was, was wirklich greifbar ist. Und da muss ich merken, das beschneidet mich doch irgendwie. Und Gott sagt, ja. Und deswegen lerne eines. Und er nennt das hier in Vers 3 Demut. In Demut, in einer Grundhaltung der Demut, kannst du all diese Dinge lernen. Also, wenn das einmal eins geklärt ist, sagt Gott, jetzt lernen wir miteinander die Demut. Die kommt jetzt. Demut. Puh. Aus einer Demut heraus gelingt es mir, den Nächsten hochzuachten und damit das Miteinander auf eine höhere Qualität zu stellen. Da denkst du doch gleich, ich komme dabei zu kurz. Immer geht es um die anderen. Ja, überleg mal. Ihr seid, keine Ahnung, 30 Personen. Komme ich dabei zu kurz oder komme ich in eine Atmosphäre der Ehre und der Wertschätzung, die ihresgleichen sucht? Ja, komme ich dabei zu kurz oder komme ich in einen Raum, in dem ein Geist herrscht, der voll ist mit Ehre, Wertschätzung und Hochachtung, der seinesgleichen sucht? Tja, und Gott sagt, dazu musst du halt mal ein bisschen Demut lernen. Wie lerne ich Demut? Indem ich auf Jesus schaue. Ist doch ganz klar, wir sind doch in Christus. Wir sind doch eine Gemeinschaft von Christen. Deswegen sagt er, ich lehre euch eine Gesinnung, eine Haltung, Demut, wie es eben einer Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht, oder andere Übersetzung, eine Gemeinschaft, wie es in Christus Jesus selbst aussieht. Beide sind legitim. Ihr seid doch in Christus. Ihr schaut doch auf ihn. Und wie ist er? Und jetzt lernen wir bei diesem ganz berühmten Ausspruch, manche nennen ihn den Christus-Hymnus, lernen wir Demut. Er, der in göttlicher Gestalt war, der gottgleich war, der hielt daran nicht fest, er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich, der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst, tat gehorsam bis zum Tode, und zwar nicht irgendein Tod, bis zum Tod am Kreuz. Niedriger geht es nicht. Komisches Wort entäußern, gell? Ich möchte ganz kurz mal entäußern zeigen. Dazu lege ich das Mikrofon weg und ihr werdet probieren müssen, trotzdem mir zuzuhören. Das Wort entäußern, wir kennen das aus diesem Vers. Es kommt sonst in Bezug auf Menschen oder auf Gott eigentlich nicht vor in der Bibel, nur in Bezug auf Materielles. Es bedeutet sich leeren, sich entleeren. Das ist das, was du tust, wenn du am nächsten Tag eine Darmspiegelung hast und die Krankenschwester kommt und gibt dir noch eine Pille. Das ist richtig unschön. Du machst dich komplett leer. Und wir wissen von Gott, er ist die Fülle. In ihm ist die Fülle, alle Fülle, Fülle um Fülle. Und der, der gottgleich ist, der die Fülle des Lebens ist, ein Glas bis voll zum Rand, er sagt, ich mache mich leer. Ich mache mich leer. Ich bin die Fülle und ich entleere mich. Das ist Demut. Das ist sich entäußern, klingt so schön, gell? Das ist brutal, das ist schmutzig, das ist gefühlt würdelos. Gott hat dabei seine Würde nicht verloren, aber es ist gefühlt würdelos. Das ist Demut. Das ist sich entäußern. Demut bis zum Tode. Warum? Weil er mich hochgeachtet hat. Weil er mich höher geachtet hat als ich selbst. Schluck. Das kann ich von Jesus lernen. Das ist Liebe. Und Jesus kam dabei nicht zu kurz. Jesus hat nicht gesagt, ja, was ist mit mir? Und immer komme ich zu kurz. Oh nein, Jesus kam nicht zu kurz und wir kommen auch nicht zu kurz. Gott liebt, Gott sieht, Gott reagiert und darum hat ihn Gott auch erhöht, hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Kein Schachspiel machen, diese Ehre wird uns nicht erwarten. Es werden nicht alle Knie sich vor dir beugen, aber du siehst, wie Gott mit dieser Haltung der Demut, der Entäußerung umgeht. Er sagt, er ehrt das hoch. Und auch wir Menschen, wir werden in der Ewigkeit etwas sein dürfen, was unverdient erhöht ist. Wir werden unverdient Erhöhtes genießen dürfen. Aber bitte nicht so als Schachspiel. Okay, Herr, wenn ich jetzt das mache, dann musst du ja diesen Zug machen und dann mache ich wieder denen und am Ende habe ich richtig schön gewonnen. Nein, das ist alles eine Herzenssache. Alles. Hier geht es um Selbstverständlichkeiten unseres Herzens. Und jetzt kann man mal überlegen, was wäre denn, wenn? Wie weit sind wir denn in der FEG in Speyer? Wo stehen wir denn da? Wie schaut es aus mit unserem Einmaleins? Wie schaut es aus? Wo sprießt vielleicht schon irgendwo Freude hoch? Wo merke ich, okay, wo lässt meine Haltung noch zu wünschen übrig? Wo merke ich, okay, Herr, du darfst mit mir in die Schule gehen, bei dem Punkt, bei dem Punkt, bei dem Punkt, bei dem Punkt. Wie schaut es mit meiner Demut aus? Herr, habe ich Einheit so verstanden, wie du sie eigentlich möchtest? Ist das wirklich die höchste Priorität? Und jetzt stell dir mal vor, wenn FEG Speyer sagen würde, in dieser Haltung, in dieser Gesinnung möchten wir unseren Lebensweg gehen und möchten dort wirklich probieren, Schritt für Schritt mehr dir zur Freude zu leben. Die FEG Speyer wäre der beste Evangelisationsherd weit und breit. Die Leute würden euch die Tür einrennen. Was wäre hier für ein Glanz, was wäre hier für eine Freude, weil diese Gesinnung aus allen Poren kommt und du spürst und du nimmst diese Gesinnung wahr. Die Leute rennen uns nicht die Türen ein, weil wir einen superschönen Tanzsaal als Gottesdienstraum haben. Das ist genial. Nicht wegen dem super Logo, nicht wegen der super Theologie, die die FEG Speyer hat, keine Ahnung, sondern wegen der Gesinnung unseres Herzens. Das ist attraktiv, das ist geistlich, das ist Frucht des Heiligen Geistes. Und das manifestiert sich in all diesen Worten, die Paulus zum Thema Einheit beschrieben hat. Also, auf der Basis des kleinen Einmaleins des Glaubens, dazu gehört Ermutigung der Mahnung in Christus, Trost, der aus der Liebe kommt, Gemeinschaft des Glaubens, herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann kann eine vollkommene Freude gedeihen und die heißt Einheit. Diese Einheit, die fordert mich heraus, weil ich andere Dinge dem unterordnen muss. Und ich merke, Gott muss mir eine Haltung der Demut beibringen. Wie macht er das? Nicht indem er mich auf ein Seminar schickt, sondern er sagt, ey, du bist doch in Christus, er ist doch dein Herr. Schau auf Jesus. Er war Vorbild, er ist Vorbild und er wird auch immer Vorbild sein. Du hast zwei Lieder ausgesucht, Elke. Eines davon, was soll ich noch sagen? Jesus, wir sehen auf dich. Damit ist alles gesagt.